SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Sabine Hackländer. Guten Abend. Und das sind unsere Themen. Bewegender Trauergottesdienst. In Neumünster ist der Opfer der tödlichen Zugattacke von Bruckstedt gedacht worden. Ballonaffäre mit Folgen. Die mutmaßliche Spionageaktion Chinas in den USA sorgt für tiefgreifende Verstimmungen. Und der Papst in Afrika mit einem Gottesdienst im südsudanesischen Juba hat Franziskus seine Reise beendet. Doch zunächst nach Neumünster. Es sind nur wenige Fußminuten zwischen der Kirche mit hunderten Trauernden und dem Gefängnis, in dem der mutmaßliche Täter sitzt. Dieser soll am 25. Januar in einem Regionalzug zwischen Kiel und Hamburg 2 junge Menschen getötet und 5 weitere zum Teil lebensgefährlich verletzt haben. 11 Tage später trauern über 300 Menschen, darunter auch Politiker, bei einem ökumenischen Gottesdienst um die Opfer. Moritz Mayer berichtet.
Unter den Trauernden waren neben den Angehörigen und Rettungskräften auch Bundeskanzler Scholz, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther und Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher. Zu dem rund einstündigen Gottesdienst hatten die katholische und evangelische Kirche eingeladen. Bischof Gotthard Magor von der evangelischen Nordkirche sagte, dass die Tat schwer zu ertragen sei und die Verletzlichkeit des Lebens zeige. Eine Vertreterin der muslimischen Gemeinde sprach zudem ein Friedensgebet auf Arabisch und Deutsch. Die beiden Getöteten waren in Neumünster zur Schule gegangen. Von der Stadt sind es mit dem Zug nur wenige Minuten bis nach Bruckstedt. Der mutmaßliche Täter, ein 33 Jahre alter Palästinenser, sitzt in Untersuchungshaft. Der Mann lebt seit 2014 in Deutschland und fiel in der Vergangenheit durch mehrere Gewaltdelikte auf. Wenige Tage vor der Tat in Bruckstedt wurde er aus der Untersuchungshaft in Hamburg entlassen. Deswegen machen sich die Behörden in Schleswig-Holstein und Hamburg jetzt gegenseitig Vorwürfe. Die Frage ist, welche Informationen über den Mann zu welchem Zeitpunkt bei den Behörden in Schleswig-Holstein angekommen sind.
Hans-Georg Maaßen ist schon seit längerem zu einer Art Störfaktor für seine Partei, die CDU, geworden. Immer wieder fiel der ehemalige Verfassungsschutzchef in jüngster Zeit durch rechtslastige Äußerungen auf. Also hatte das CDU-Präsidium Maaßen Anfang der Woche aufgefordert, die Partei zu verlassen. Um 12 Uhr endete die Frist heute, allerdings ohne den erhofften Austritt. Aus Berlin, Vera Wolfskämpf.
Freiwillig verlässt Hans-Georg Maaßen die CDU nicht. Jetzt droht ihm der Parteiausschluss. Montag in einer Woche beraten die Parteispitzen darüber. Vorher hat Maaßen noch die Gelegenheit, schriftlich Stellung zu nehmen. Die CDU wirft ihm vor, gegen die Grundsätze und Ordnung der Partei zu verstoßen. Er benutze die Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen. Maaßen hatte unter anderem von grün-roter Rassenlehre und eliminatorischem Rassismus gegen Weiße gesprochen. Er selbst wies die Anschuldigungen als Schmutzkampagne zurück. Am Mittag schrieb Maaßen auf Twitter, nur Gegenwind gebe seiner Sache Auftrieb. Das nutzt offenbar auch der Werteunion, deren Vorsitzender Maaßen ist. Der Verein, der nicht offiziell zur CDU gehört, verzeichnet Zulauf. Das teilte die Werteunion dem ARD-Hauptstadtstudio mit. Inzwischen habe man rund 5000 Mitglieder, insgesamt 80% davon aus CDU und CSU. Der Verein versteht sich als rechtskonservative Basisbewegung. Die CDU-Spitze missbilligt die Werteunion. Sie hat alle CDU-Mitglieder aufgefordert, dort auszutreten. Spätestens seit der Wahl von Maaßen zu deren Vorsitzenden müsse sich jedes Mitglied die Frage stellen, wo seine politische Heimat ist.
In dieser zu Ende gehenden Woche haben wir gelernt, dass Ballons, die über fremdes Staatsgebiet fliegen, extreme Spannungen hervorrufen können, zumal wenn es sich um mutmaßliche Spionageballons handelt. In diesem Fall hatte ein aus China stammender Ballon tagelang über US-amerikanischem Gebiet geschwebt, bis ein F-22-Kampfjet ihn am Samstag vor der Küste der USA abschoss. Die Konsequenz: US-Außenminister Blinken sagte eine geplante China-Reise ab und während sich Peking lautstark über den Abschuss seines Ballons beschwerte. Was das nun für die chinesisch-amerikanischen Beziehungen bedeutet, analysiert unser Peking-Korrespondent Benjamin Eissel.
Für die Beziehungen zwischen China und den USA heißt das nichts Gutes. Es gibt ja sehr viele Punkte, wo man weit auseinander liegt. Da ist der Streit über die demokratisch regierte Insel Taiwan, die die Staats- und Parteiführung als eigenes Staatsgebiet bezeichnet. Die USA unterstützen Taiwan militärisch, obwohl sie Taiwan nicht als Staat anerkennen. Dann haben wir den Krieg in der Ukraine. Da wünschten sich die USA, dass China diesen Krieg verurteilt. China pflegt aber eine strategische Partnerschaft mit Russland, also mit dem Aggressor. Wir haben Menschenrechtsverletzungen im chinesischen Landesteil Xinjiang. Wir haben den Chip-Krieg, den sogenannten. Also die USA versuchen ja, China davon abzuhalten, an hochleistungsfähige Mikrochips zu kommen. Und die Liste ließe sich jetzt auch noch weiter fortsetzen. Und deswegen hatte man gehofft, dass Antony Blinken, der US-Außenminister, der ja eigentlich heute zu einem Besuch hier in Peking erwartet worden war, dass er ja einige Streitpunkte aus dem Weg räumen könnte, dass man sich da vielleicht bei den Gesprächen etwas annähern könnte. Aber Antony Blinken hat aufgrund dieses Vorfalls mit dem Ballon seinen Besuch abgesagt. Und wie es jetzt weitergeht in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen, das ist unklar.
Soweit unser China-Korrespondent Benjamin Eissel. In Washington hat die Ballonaffäre noch eine weitere Dimension. Hier ist man nicht nur verärgert über Chinas mutmaßliche Spionageversuche, sondern streitet auch über die zu späte und halbherzige Reaktion der US-Regierung. Dies insbesondere von Seiten der Republikaner. Aus Washington berichtet Ralf Borchert.
US-Präsident Joe Biden betonte, er habe den Abschuss des Ballons bereits am Mittwoch angeordnet, sobald dies ohne Gefahr für Menschen am Boden möglich sei. Der Abschuss durch einen US-Kampfjet erfolgte dann über dem Atlantik, 11 Kilometer von der Küste des Bundesstaats South Carolina entfernt, noch innerhalb des US-Hoheitsgebiets. Von den Trümmerteilen, die aus dem relativ flachen Wasser geborgen werden konnten, erhoffen sich die USA weitere Aufschlüsse über die von China verwendete Überwachungstechnik. US-Verteidigungsexperten betonen, chinesische Überwachungsballons hätten schon in der Vergangenheit, auch während der Regierungszeit von Präsident Donald Trump, mehrfach US-Territorium überflogen. Die Aufmerksamkeit sei diesmal aber deutlich höher, auch aufgrund der verschärften Spannungen zwischen den USA und China in den vergangenen Monaten. Zuletzt hatten vor allem republikanische, aber auch demokratische Kongressabgeordnete die Rhetorik gegenüber China deutlich verschärft. Es wird erwartet, dass US-Präsident Biden auch in seiner Rede zur Lage der Nation am kommenden Dienstagabend auf das Verhältnis zu China eingehen wird.
Es war ein anstrengender Trip, die Afrika-Reise des Papstes. Eine knappe Woche hatte Franziskus erst im Kongo und zuletzt im Südsudan verbracht. In dem Land, das immer noch vom Bürgerkrieg gezeichnet ist, leiden Hunderttausende Menschen unter Hunger und nicht enden wollender Gewalt. Die heutige Messe in Juba sollte noch einmal den Menschen Mut und Kraft geben. Unser Ostafrika-Korrespondent Thilo Spanhell berichtet.
Christliche Gesänge untermalt von südsudanesischen Instrumenten. In traditionellen Gewändern tanzen einige Frauen vor der Bühne, als Papst Franziskus sich den Gläubigen zeigt. Zehntausende Menschen waren am frühen Sonntagmorgen zu der Messe in der Hauptstadt Juba gekommen. In seiner Rede mahnte der Papst erneut zum Frieden, wie er das auf der Reise durch den Kongo und Südsudan mehrfach getan hatte.
Le lampade nelle case erano poste in alto.
Überwinden wir jene Antipathien und Abneigungen, die im Laufe der Zeit chronisch geworden sind und die Gefahr bergen, Stämme und ethnische Gruppen gegeneinander aufzubringen. Lernen wir, das Salz der Vergebung, das brennt, aber heilt, auf unsere Wunden zu streuen. In seiner Predigt transportierte das Oberhaupt der katholischen Kirche die Botschaft, die gesamte Afrika-Reise prägte: Konflikte überwinden, um endlich die Spirale der Gewalt zu durchbrechen. Und auch wenn unser Herz aufgrund des erlittenen Unrechts blutet, lasst uns ein für alle Mal darauf verzichten, Böses mit Bösen zu beantworten. Und es wird uns innerlich gut gehen. Lasst uns einfach aufrichtig und großzügig annehmen und lieben, wie Gott es mit uns tut. Lasst uns das Gute, das wir sind, bewahren. Lassen wir uns nicht vom Bösen verderben.
Custodiamo il bene che siamo. Non lasciamoci corrompere dal male.
Viele Menschen im christlich geprägten Südsudan leiden unter der immer wieder ausbrechenden Gewalt in dem noch jungen Staat. Kurz nachdem der Südsudan 2011 seine Unabhängigkeit erlangte, versank das Land in einem Bürgerkrieg. Unterschiedliche ethnische Gruppen kämpften um Macht und Einfluss, dabei starben Schätzungen zufolge rund 500.000 Menschen. Millionen flüchteten und hadern bis heute mit dem, was sie erlebt haben. Bei mehreren Treffen schilderten Geflüchtete dem Papst, was sie erfahren mussten.
So there was our neighbor. He was raped.
Unsere Nachbarin wurde vergewaltigt. Das Grauenvolle war, dass sie es vor den Augen ihrer Kinder getan haben. Wir haben sie mitgenommen und sind geflohen.
Ein
2018 unterschriebener Friedensvertrag wurde von Beobachtern als Meilenstein gesehen. Doch bis heute wurde das Abkommen nie wirklich umgesetzt. Und so rief Papst Franziskus direkt nach seiner Ankunft den südsudanesischen Präsidenten und Vizepräsidenten mit scharfen Worten dazu auf, endlich für Frieden zu sorgen. Es ist an der Zeit, Stopp zu sagen, ohne Wenn und Aber. Nicht weiter mit dem Blutvergießen, nicht weiter mit den Konflikten, nicht weiter mit der Gewalttätigkeit und den gegenseitigen Anklagen und Schuldzuweisungen. Lasst das Volk nicht weiter nach Frieden dürsten. Immerhin, aktuellen Berichten zufolge, will die Regierung wieder mit den Rebellen verhandeln. Nach dem Papstbesuch wolle man in die erste Verhandlungsrunde starten, so der südsudanesische Generalsekretär in einem Radiointerview. Insgesamt 6 Tage war der Papst im Kongo und Südsudan unterwegs. Der 86-Jährige leidet mittlerweile sichtlich unter gesundheitlichen Problemen und ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Trotzdem habe er Beobachtern zufolge mit dieser Reise noch einmal seine Vision einer katholischen Kirche unterstrichen. Eine Kirche, die sich um die Ränder kümmert, um die Schwachen und Vergessenen.
Unser Korrespondent Thilo Spanhell berichtete. Der ehemalige pakistanische Militärmachthaber Pervez Musharraf ist tot. Der heute 79-Jährige war nach den Anschlägen vom 11. September einer der wichtigsten Verbündeten der USA in der Region. Seit 2016 lebte er im Exil. Jetzt ist Musharraf nach langer Krankheit gestorben. Charlotte Horn mit einem Porträt.
Der Aufstieg des Pervez Musharraf begann mit einem Staatsstreich. 1999 putschte sich der 4-Sterne-General an die Macht. Zu blutigen Ausschreitungen kam es nicht. Er setzte sich für schnelles Wirtschaftswachstum ein, versuchte sozialliberale Werte in Pakistan einzuführen, in einem konservativ-muslimisch geprägten Land. Kurz nach dem Staatsstreich hielt er eine Ansprache an das pakistanische Volk. Sie sind sich der Entwicklungen der letzten Tage bewusst. Die Nation hat Sie im Blick, um das zu erreichen, worauf Sie gewartet haben und was Sie verdient haben. Gerechtigkeit, Wohlstand und Glück.
That is justice, prosperity and happiness.
Auf die Weltbühne rückte Musharraf 2001, nach den Anschlägen vom 11. September. Schon einen Tag später warnte ihn der ehemalige US-Außenminister Colin Powell. Sie sind entweder mit uns oder gegen uns. Eine Woche später kündigte Musharraf an, die USA im Kampf gegen den Terrorismus zu unterstützen, gegen Al-Qaida und die afghanischen Taliban. So erlaubte er US-Streitkräften von geheimen Stützpunkten in Pakistan aus, bewaffnete Drohnen einzusetzen. Die Hoffnung seiner Anhänger war, dass der ehemalige General Pakistan vor religiösen Extremisten schützen würde.
Good evening.
Der damalige US-Präsident George W. Bush. Im November 2001 reiste Musharraf in die USA und traf ihn in New York. Bei einer Pressekonferenz erklärte der pakistanische Präsident:
Let me right away say that Pakistan.
Lassen Sie mich gleich sagen, dass Pakistan eine wohlüberlegte Entscheidung getroffen hat, Teil der Koalition zu sein. An der Seite der Vereinigten Staaten, den Terrorismus in all seinen Formen zu bekämpfen, wo immer er existiert.
Wherever it exists.
2 Jahre später überlebte Musharraf 2 Anschlagsversuche durch Al-Qaida. 2007 ordnete er das pakistanische Militär an, eine Moschee der Taliban in Islamabad zu stürmen. Mindestens 150 Menschen kamen dabei ums Leben. Im gleichen Jahr gewann Musharraf die Präsidentschaftswahl. Musharraf hatte fast alle Stimmen gewonnen. Doch das oberste Gericht von Pakistan musste seiner Wiederwahl noch zustimmen. Der Prozess zog sich hin. Und Musharraf verhängte den Ausnahmezustand. Als das Parlament schließlich mit einem Amtsenthebungsverfahren drohte, trat Musharraf von seinem Amt als Präsident zurück. Nach Konsultation mit Rechtsberatern und engen politischen Unterstützern habe ich auf deren Rat und im Interesse der Nation und des Landes beschlossen, von meinem Amt zurückzutreten. Meine Rücktrittserklärung wird den Präsidenten der Nationalversammlung noch heute erreichen. 2008 schließlich wählte Pakistan zum ersten Mal wieder in demokratischen Wahlen nach 11 Jahren. Musharrafs Partei verlor und wegen des drohenden Amtsenthebungsverfahrens floh er zunächst nach London. Später verurteilte ihn ein Gericht in Abwesenheit zum Tode, wegen der Verhängung des Ausnahmezustands. Das Urteil wurde später aufgehoben. 2016 wählte der ehemalige pakistanische Präsident das Exil in den Vereinigten Arabischen Emiraten, auch wegen einer medizinischen Behandlung. Er litt an einer seltenen Krankheit.